ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, heute geht es um ein Thema, das viele kennen, nicht nur im Sport. Geschwister. Liebe, Rivalität, gegenseitiges Pushen und manchmal auch, ich weiß genau, wie du tickst und genau das nervt mich gerade. Und jetzt stellt euch das Ganze mal im Hochleistungssport vor, wenn ihr nicht nur in derselben Familie groß werdet, sondern am Ende auch noch in derselben Sportwelt landet, mit denselben Wettkampfwochenenden, denselben Olympiaträumen und manchmal sogar denselben Schlagzeilen. Und genau darüber sprechen wir heute mit zwei, die das wirklich leben, Coletta und Johannes Rizek. Er, Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister, einer der erfolgreichsten Kombinierer Deutschlands und gerade frisch aus Otepää da, zweimal großartiger Zweiter geworden. Und sie, Sprintweltcup-Vierte, eine der schnellsten Frauen der Welt auf 1,5 Kilometern und Weltcupsiegerin im Skilanglauf. Und wir hören da jetzt nochmal rein in diesen 21. März 2025.
Kurzes Gerangel, reicht das vielleicht sogar zum ersten Weltcupsieg für Coletta Rizek? Die greift jetzt an, das könnte der erste Weltcupsieg für sie werden. Coletta, komm, schiebt das Ding nach Hause. Jawohl! Coletta! Donnerwetter! Gibt's ja nicht! Meine Herren! Da ist ihr Bruder. Da ist er. Ja? So feiert Johannes.
Johannes Rizek ist dran. Der ist clever. Der ist erfahren mit seinen 34. Was kann er draus machen? Jetzt ist er auf der linken Spur. Johannes Rizek hat guten Speed. Johannes Rizek ist auf 2. Kommt er noch ganz nach vorn? Johannes Rizek wird das schaffen. Die letzten Meter. Rang 2 für den Deutschen.
Es ist unglaublich schön, dass ich das mit ihm teilen kann und er heute wirklich die ganzen Finals hier stand und mich angefeuert hat. Sehr, sehr schön. Kann ich fast weinen.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid.
Hallo.
So. Ja, hallo.
Coletta, musstest du gerade wieder weinen oder ging es gerade?
Nee, gerade ging es, aber es ist natürlich trotzdem immer emotional oder einfach schön zu hören. Und nur die Tonspur oder habe ich jetzt, sage ich mal, auch noch nicht gehört und mein Interview glaube ich auch noch nicht. Also kommen schon Emotionen hoch. Vielleicht gerade noch nicht die Tränen, aber auf jeden Fall glückseliges Gefühl.
Und der Bruder ist auch da gewesen.
Ja, ganz genau. Jetzt bin ich auch da.
Du bist auch da.
Nein, hallo. Es war auf jeden Fall unglaublich schön, jetzt die beiden Einspieler oder das beides zum Hören. Es ist, glaube ich, auch nochmal cool, so nur den Ton zu hören. Versetzt einen dann nochmal anders, wenn man dann kommen dann auch so ein bisschen die eigenen Bilder, wie man die Situation erlebt hat und jetzt nicht, wie man dann oft, wenn man das Fernsehbild sieht, sondern quasi überlagert es auch ein bisschen mit den eigenen Bildern. Ganz genauso jetzt bei meinem Rennen, wo ich da ziemlich die ähnlichen Gedanken hatte wie der Kommentator. Unglaublich schön, das mal aus der Perspektive zu hören.
Also ihr habt jetzt beide Weltcupsiege geholt, aber wie ist das eigentlich? Wenn ihr euch vorstellt, sagt ihr dann, ich bin Coletta, die Schwester von Johannes oder Johannes, der Bruder von Coletta? Oder ist das inzwischen komplett vorbei?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich beim Langlauf unterwegs bin und in den internationalen Kreisen mich bewege, dann sage ich tatsächlich eher, dass ich dass ich der Bruder von der Coletta bin, weil wie es so immer ist in der eigenen Bubble, da kennen dann die Langläufer jetzt vor allem die Coletta, gerade die Jüngeren. Und ja, gerade wenn es dann zum Beispiel international ist, wie nach Schweden geht oder so, ich glaube, da kennen mich dann weniger. Deswegen in manchen Bubblen stellt man sich schon so vor, aber ich glaube, so geht es der Coletta mittlerweile auf jeden Fall auch, dass man sich dann ganz eigenständig vorstellt.
Coletta,
ja, doch. In den meisten, also ich glaube, in Deutschland oder in den meisten Fällen ist zwar, glaube ich, trotzdem noch immer andersrum, aber ist auch was Schönes. Also ich habe da lange von profitiert oder das ist natürlich auch, was heißt mit Stolz, so gesagt, und sehe da auch gar nichts Schlechtes dabei, die Schwester von ihm zu sein. Deswegen passt es schon, aber wie der Johannes schon sagt, es kommt ein bisschen drauf an, wo.
So, hört sich auf jeden Fall Geschwisterliebe an. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Wir gehen gleich nochmal tiefer rein in eure Geschwisterliebe oder ob vielleicht auch mal ein bisschen Neid dazwischen war in den letzten Jahren. Aber noch ein kleiner Hinweis von uns. Wir haben ja in der Nachhaltigkeitsfolge mit Arne Pfeiffer wirklich viel Feedback bekommen. Richtig viel Lob, aber auch konstruktive Kritik. Wir lieben das natürlich und wir lesen auch alles. Also wenn ihr nach der heutigen Folge kurz Zeit habt, klickt doch mal gerne in die Umfrage in den Shownotes und sagt uns, wie euch die neue Struktur gefällt. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zu euch, Coletta und Johannes, und erfahren ein bisschen mehr über euch in unserem neuen Steckbrief.
Steckbrief,
Eine geschwisterliche Verbindung ist stark, unzertrennbar und bei den Rizeks auch unübersehbar. Als Coletta beim Langlauf-Weltcup von Lahti 2024 zum ersten Mal aufs Podest lief, stürmte ihr Bruder Johannes in ihre Arme. Ein never-ending Grinsen bei beiden. Und das war für die Rizeks keineswegs das letzte Lachen in Lahti. Ein Jahr nach dem ersten Podestplatz, Colettas erster Weltcupsieg und wieder das gleiche lachende Lahti-Bild mit Bruder Johannes im Zielbereich. Coletta legte anschließend noch den Sieg im Teamsprint obendrauf. Sie ist endgültig angekommen in der Langlauf-Weltspitze. Achso, und apropos Weltspitze, der ältere Bruder Johannes ist da kaum noch wegzudenken. Vor 17 Jahren sein Weltcup-Debüt gefeiert, hinterließ er 2017 historische Spuren im finnischen Schnee und holte als erster nordischer Kombinierer 4 Goldmedaillen bei einer Weltmeisterschaft. Für die Rizeks läuft's einfach in Lahti. Mit über 300 Weltcuprennen, 4 olympischen Medaillen und insgesamt 7 Weltmeistertiteln gehört Johannes schon lange zur Spitze, der Weltspitze. Der große Bruder und die kleine Schwester, geteilte DNA, geteilter Geburts- und Wohnort Oberstdorf, geteilte Leidenschaft für den nordischen Wintersport. Das rizeksche Schneesport-Ökosystem läuft rund und in Kürze sogar bis nach Mailand und Cortina d'Ampezzo. Olympische Winterspiele nach 2022 zum zweiten Mal zu zweit als Bruder und Schwester.
Und darüber sprechen wir natürlich später, aber wir haben jetzt gerade von dieser Zweisamkeit, von dieser trauten Zweisamkeit gesprochen. Ist man auch mal neidisch auf den Erfolg des anderen?
Also kann natürlich nur von mir sprechen, aber Neid tatsächlich überhaupt nicht. Also pure, eher komplettes Gegenteil. Also ich leide eher größer mit, wenn es nicht so läuft. Und man freut sich aus tiefster Seele, weil, keine Ahnung, wir stehen jetzt ja auch nicht direkt im Konkurrenzkampf zueinander, aber selbst dann würde ich sagen, dass das eigentlich dadurch, dass man dem anderen ja immer primär das Beste wünscht, dass das eigentlich, also was das angeht, kaum, also gar kein Neid vorhanden ist.
Nee, definitiv auch nicht. Es ist wirklich genau wie Coletta sagt, man fiebert dann mit den anderen Rennen mit. Jetzt auch wieder dies Jahr zum Beispiel, wo ich in Trondheim war, wo ich wusste, jetzt nach meinem Trainingssprung kann ich vielleicht sogar noch Coletta sehen, die dann ihre Finals läuft und bin dann gleich rüber und man fiebert da mit und leidet dann auch manchmal eben, wie sie so schön gesagt hat, mit, wenn es nicht läuft und umso mehr freut man sich mit, wenn es dann aufgeht, weil ich glaube, das wissen wir dadurch, dass wir beide in dem Hochleistungssport ist, was wirklich an so einem Tag alles zusammenpassen muss. Da muss der Körper, das Material, das Quäntchen Glück auf einer Seite sein und deswegen sind die Momente, die es zum Feiern gibt, dann einfach so schön und ja, natürlich hofft man vielleicht, wenn es mal bei einem nicht läuft, dass es dann auch wieder aufwärts geht, aber da zieht dann eher der Erfolg des anderen einen selber mit hoch und jetzt hat Coletta ihr Podest gemacht und ich dann quasi mein folgendes Wochenende auch. Dass das natürlich nicht immer so genau aufgeht, ist klar, aber irgendwie ist ja auch bezeichnend.
Also nach Motto, das war naheliegend. Ne? Also wenn du das Podest machst, dann mache ich das auch. So, über so ein Kartenspiel. Ne? Dann hat man noch so ein Blatt auf der Hand. Zack.
Genau, das ist vielleicht so der Konkurrenzkampf, wo man sagt, jetzt ist an dem Wochenende oder im Sprint Sechste geworden oder so, jetzt muss ich mich anstrengen das Wochenende.
Jetzt muss ich nachlegen.
Aber das ganz ohne Druck und mehr aus Flux und mehr aus eigenem oder dann den eigenen Antrieb, als dass man sich da jetzt irgendwie was beweisen müsste, weil der andere, sondern inspiriert durch den Erfolg des anderen.
Johannes, du hast ja eben gesagt, bewegt euch ja in unterschiedlichen Bubbles. Du bist nordischer Kombinierer, Coletta, du bist Skilangläuferin. Aber wie ist das denn generell? Also Frauen und Männer werden ja im Wintersport häufig auch unterschiedlich behandelt. Wie nehmt ihr das wahr und was tut ihr dagegen? Also ist deswegen der Support untereinander und gegenseitig so groß bei euch?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil da wir in unterschiedlichen Sportarten sind, also ich muss sagen, in Langlauf sehe ich da relativ wenig sag ich mal, was unterschiedlich behandelt wird. Ich meine, wir haben seit 4 Jahren dann auch dieselbe Distanzen. Also wir sind immer zusammen unterwegs. Soweit ich weiß, Langlauf Damen und Herren ist gefühlt dasselbe. Und ich, also von meiner Wahrnehmung auch, ist, sag ich mal, der von außen auch, dass es gleich angesehen wird, sag ich mal so. Deswegen kenne ich das jetzt aus meiner Sportart nicht. Aber natürlich sehe ich es beim Johannes und den Kombiniererinnen, dass es da natürlich noch den Punkt leider gibt, dass die Damen eben nicht olympisch sind und das ist, glaube ich, in der Sportart eher das, also bei ihm eher das heißt Problem, ja doch ein Problem.
Ja, nein, genau das ist es. Also da ist der Langlauf, glaube ich, sehr, sehr großer Vorreiter, was so generell die Equality angeht. Das sind dann eher so Themen wie, dass es kaum Trainerinnen, Betreuerinnen, Technikerinnen, oh jetzt.
Ein Innen zu viel?
Habe ich mich verhaspelt? Nein, dass es da einfach eigentlich noch viel zu männlich der ganze Sport in dem Bereich ist. Aber was das andere angeht, was die Rennen, was die eben auch die Wertschätzung angeht, was das Preisgeld angeht, sind die Langläufer da wirklich ja Vorbild und Beispiel, wie es funktionieren kann. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber der viel, viel zu spät begonnen hat, der jetzt leider immer noch nicht unseren Damen das ermöglicht, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und ja, das ist einfach sehr, 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 sehr traurig.
Aber was tust du denn aktiv dafür, dass sich das eventuell bald ändern könnte?
Ja, natürlich als Athlet zum einen mal ganz, ganz basic, dass ich einfach immer die Leistung unserer Frauen wertschätze, dass ich einfach denen auch den Raum gebe, den ich versuche oder da versuche, das einfach auch in die Öffentlichkeit rauszutragen. Das ist mal so das Erste, was ich einfach machen kann, weil die Rennen auch von unseren Athletinnen sind spannend, haben sicher einen anderen Charakter wie unsere Rennen, aber sind, finde ich, nicht weniger spannend. Und dann bin ich jetzt Athletensprecher bei der FIS, wo ich dann auch ein bisschen Insights in so sportpolitische Themen habe, wo man dann natürlich schnell merkt, dass der mal Einfluss haben kann, das auf jeden Fall, aber dass natürlich die Mühlen sich da sehr, sehr langsam bewegen und auch wieder da in einem männlich geprägten Gremium ist dann immer schwieriger, solche Entscheidungen durchzubringen. Und vielleicht ist auch das ein Punkt, ich weiß es nicht. Natürlich, das IOC hat jetzt eine Präsidentin, aber Sportfunktionäre sind überwiegend männlich. Deswegen sind solche Themen, glaube ich, noch schwieriger einfach umzusetzen.
Also kann man sagen, Sichtbarkeit schaffen, Sichtweisen ändern.
Ganz
das sind
genau.
So die Hauptaufgaben.
Das trifft sehr gut, sehr, sehr gut auf den Punkt. Und da will ich mich oder werde ich mich weiter einsetzen.
Sehr gut. Das zu diesem Thema. Aber wir wollen jetzt mal weg von Zahlen und Titeln, sondern zu euch als Geschwistern kommen. Und wir gehen rein in unsere erste Abfahrt. Ja, Heimat Oberstdorf. Da ist Wintersport ja quasi ein Pflichtfach. Aber wie war das bei euch zu Hause?
ja, doch, also wir, sagen wir so, also wir sind immer draußen unterwegs gewesen, also klar, im Winter Wintersport, im Sommer Bergtouren, Radfahren, also ich glaube, wir sind da sehr aktiv groß geworden und war aber zunächst gar nicht, also jetzt nicht irgendwie wettkampforientiert. Johannes hat relativ schnell, glaube ich, einen sehr großen Wunsch gehabt. Er will nordisch Kombinierer werden und sehr zielstrebig, weder Langläufer noch irgendwas anderes.
ja, das war keine Option.
Oder? Nee. Bei mir war es so, dass quasi, also da meine beiden Brüder, wir haben noch einen dritten Bruder, den darf man da nicht außer Acht lassen. Ich habe einen zweiten Bruder, ein drittes Geschwister.
Wir bestellen liebe Grüße.
Genau, ja. Liebe Grüße. Und ich wollte einfach auch, also die beiden haben Sport gemacht, das wollte ich auch. Die Schanze war nichts für mich und wir haben da im Langlauf, im Skiclub, für mich den besten Trainer da für die Kids, die man sich vorstellen kann, gehabt. Und da hat es einfach Spaß gemacht, draußen zu sein und Freunde zu haben und sich zu bewegen. Da war bei mir primär überhaupt nicht der Leistungssportgedanke, sondern einfach draußen Spaß zu haben.
Ja, genau. Ich glaube, man wächst da ein bisschen so rein. Im Winter ist der Wintersport hier einfach vor der Tür, aber auch omnipräsent im Sommer. Ich meine, man fährt nach Oberstdorf rein, die Schanzen springen einem ja da ins Auge und die Vier-Schanzentournee, so der Magnet, der mich auch als kleines Kind fasziniert hat, dass ich, da hilft der ganze Skiclub mit. Früher noch mehr als quasi jetzt natürlich ist das mehr ein Event als damals noch, ja, einfach einen anderen Charakter gehabt und da wollte ich immer irgendwie ja auch auf die Schanze, weil mich das so fasziniert hat und das Langlaufen hat mir aber auch so irgendwie so getaugt, der Bewegungsdrang gestillt und dann wächst man da so in dieses Leistungssport-Ding rein und mir hat es aber immer gefallen, gerade dieses Wettkämpfe zu bestreiten, dieses sich dann auch messen, beziehungsweise sich an sein, glaube ich, das ist das Richtige, sich an sein, an seinem Limit, was das Sportliche geht, zum Bewegen. Das macht mir jetzt immer noch so viel Spaß und deswegen bin ich, glaube ich, da immer noch dabei. Aber es ist einfach so ein Reinwachsen hier, weil einfach auch die Möglichkeiten hier in Oberstdorf über den Skiclub, über ganze Strukturen mit Schule etc. Hier das einfach ermöglichen.
Die Schanzen, die einem ins Auge springen. Großartiger Satz, behalte ich. Ist das Wahrzeichen von Oberstdorf auf jeden Fall. Johannes, du bist älter. Warst du denn automatisch auch der, der vorangeht?
Ja, in dem Punkt irgendwie ja schon, dass ich irgendwie das auch immer mehr in diese Leistungssportschiene, weil mir das auch ja unglaublich ja Spaß gemacht hat, sich da selber eben zu verbessern, da immer mehr an sich auszureizen, habe ich sicher da eine Vorbildfunktion für jetzt für meine Geschwister, aber dann natürlich auch für viele hier am Stützpunkt, für viele Athleten haben dürfen, was mich unglaublich stolz macht. Und auch zum Sehen, zum Beispiel mein Bruder, der vielleicht dieses Leistungssport-Dasein nicht ganz so haben wollte, hat dann trotzdem seinen Weg einen anderen Weg gefunden. Aber Coletta, das scheint es auch genauso viel Spaß oder ähnlich viel Spaß wie mir zu machen und ist da geblieben. Deswegen glaube ich schon, dass ich da vorangegangen bin und ich glaube, das kann ich in diesen wichtigen Entscheidungen, ob das der Sport jetzt was ist oder nicht oder so, da hatte ich nie einen Zweifel, sondern so oft ich mich in anderen Bereichen vielleicht nicht entscheiden kann, da war ich mir immer sicher.
Aber supportet euch euer Bruder auch so, wie ihr euch gegenseitig supportet oder nervt denn das manchmal immer, wenn er auf euch angesprochen wird?
So wie es wir mitkriegen, ist er auf jeden Fall mit einer der größten Fans. Also wirklich, der verfolgt es auf jeden Fall immer und hat immer ein offenes Ohr oder ist immer begeisterungsfähig. Also der von dem voller Support, egal wie es läuft. Das ist ja irgendwie das Schöne an der Familie, dass die nicht so urteilend sind wie vielleicht manche andere Fans, sondern die sind da immer hinter einem und der reist auch, also letztes Jahr in Trondheim war unsere ganze Family, da war er auch da, also unsere Eltern, Tante und unser Bruder, also doch, der ist sehr schön, dass er auch die Freude am Fansein hat.
Gib zu, definitiv. Er hat keine Wahl.
Nein, definitiv, das merkt man ja auch. Er wird jetzt auch in Oberhof vorbeischauen, unseren Heimweltcup da uns anfeuern. Und es ist oft sehr, sehr gut mit ihm dann aus, wo er nicht ganz so in dieser, wenn ich jetzt wieder sage, Bubble ist, wo er sagt, er hat da ein bisschen einen Blick von außen, so ein bisschen neutraleren, also natürlich nicht ganz neutral, aber halt ein bisschen einen Blick von außen drauf. Und das hilft dann oft ganz, ganz gut, das bisschen aus einem anderen Blickwinkel mal wieder zum Sehen. Und das ist oft sehr, sehr gewinnbringend.
So, jetzt kommen wir zum Teil, den viele unterstützen, und zwar Konkurrenz. Wir nehmen unseren zweiten Lift.
Schnee von gestern.
Ja, wir machen jetzt kurz unsere kleine Zeitreise-Rubrik Schnee von gestern. Heute, wann habt ihr denn zum ersten Mal gemerkt, okay, das wird hier nicht nur einfach ein Hobby für euch?
Schwierig. Ich glaube, das entwickelt sich dann so langsam, wenn es dann in die Kaderleiter weiter nach oben geht. So, wenn dann auch natürlich Fehltage in der Schule dazukommen, man ist dann nicht mehr nur national, vielleicht die ersten internationalen Rennen, man ist jetzt im Kader vom Deutschen Skiverband, man bekommt vielleicht sogar die erste Einkleidung, also spätestens da ist man, weiß man dann, okay, jetzt geht's wirklich in den Hochleistungssport, aber auch schon davor, ich meine, der Skiclub hat uns hier super Möglichkeiten geboten mit schon Lehrgängen, dann der im Bayerischen Skiverband, wo das dann weitergeführt wird und da ist dann irgendwo so, sag ich mal, irgendwo zwischen 12 und 14, 15, wo man dann einfach merkt, jetzt geht's in diese Richtung und da bewegt sich natürlich viel in so einem Leben von einem jungen Erwachsenen oder im Erwachsenwerden und da kristallisiert sich das, glaube ich, irgendwann ganz, ganz deutlich raus, ob der Weg für einen was ist oder ob es vielleicht dann doch ein anderer wird.
Du hast es ja auch so schön gesagt, ne? Man muss ja irgendwann dranbleiben. Also wenn es Leistungssport werden soll, dann muss man auch dranbleiben. Also da muss man auch verzichten lernen. Wann war so der Moment für euch, wo ihr gesagt habt, okay, dann verzichte ich jetzt und ich möchte das so weitermachen wie bisher?
Ich würde sagen, es ist gar nicht so ein Verzicht, weil klar, man kann eine Sache nicht machen vielleicht, sei es jetzt die Party oder sei es das, aber es gibt natürlich die Alternative, war für mich immer die schönere, zum sagen, hey, ich darf mit meinem Sport an die und die Orte gehen, kann das und das sehen, kann mich hier wirklich ausleben in einem Bereich, wo mich wirklich erfüllt. Und deswegen natürlich hier und da fühlt sich das schon irgendwelche Terminüberschneidungen. Ah, jetzt ist mir wieder am Geburtstag nicht daheim oder irgendwie so, aber für mich hat sich das unterm Strich nicht nach Verzicht angefühlt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, relativ früh beim Johannes gesehen, was es heißt und was es bedeutet.
Der Postbote ist da.
Ich glaube
wirklich.
Also ja, ich habe relativ früh beim Johannes bemerkt, was es heißt, zu verzichten, aber viel, viel mehr unterwegs ist. Ich glaube, ich war 9. Nee, ich weiß gar nicht. Johannes kam relativ früh im Weltcup und bei uns liegen gute 5 Jahre. Also ich war noch relativ jung und habe natürlich gemerkt, wie viel er unterwegs ist. Aber wie er sagt, natürlich auf der einen Seite ist vielleicht Verzicht, dass man nicht das klassische Leben von einem Teenager hat, ständig feiern zu gehen. Aber man bekommt auch super viel von dem Sport. Man ist super viel unterwegs, man sieht sehr viel, reist super viel. Und ja, man ist ja meistens auch mit Leuten unterwegs oder mit Freunden unterwegs. Deswegen habt ihr da eine super Zeit, auch meistens unterwegs. Deswegen hat sich das, wie der Hannes sagt, lang nicht nach, zumindest nicht nach dem krassen Verzicht angehört. Natürlich ist es manchmal immer noch so, dass man manchmal sagen muss, gut, man kann sich nicht einfach frei nehmen. Dafür hat man aber auch manchmal Vormittage oder Tage, an denen man sich ein bisschen freier gestalten kann. Also es hat Vor- und Nachteile, aber unterm Strich, wie gesagt, machen wir uns sehr, sehr gern und genießt das, was dabei rauskommt.
Aber du hast das eben so schön gesagt. Eigentlich hast du damit angefangen, weil es einfach schön war, ein schönes Hobby war. Wann kam denn der Moment für dich, wo du gesagt hast, ey, ich könnte es echt schaffen? Ich könnte es echt in die Weltspitze schaffen?
Also bis in die Weltspitze hat es bei mir, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Also nach dem Abitur war bei mir klar, okay, da hatte ich ein sehr gutes Jahr mit Junioren-WM und so. Dann war klar, gut, ich gehe eben zum Zoll. Die Möglichkeit habe ich bekommen und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns als Sportler, sage ich mal, gerade wenn man jetzt nicht in den hochtop verdienenden Sportarten ist, jetzt wie Fußball, dass man eben so eine Unterstützung dann braucht. Und da war ich, habe ich auch mit Johannes gleich getan und bin auch zum Zoll gegangen, was für mich der beste Weg war. Und dann, als das dann so ein bisschen rauskristallisiert hat, hatte ich auch noch 1-2 schwierigere Jahre. Und als das ein bisschen vorbei war und es immer dann zum Glück stetig nach oben ging, habe ich, glaube ich, dann erst gemerkt, dass es für mich vielleicht auch wie für Johannes ganz nach oben gehen kann.
Was war denn euer schwierigster Moment? Also wo habt ihr gemerkt, Sport kann uns auch trennen? Schwierige Frage, ne?
Ja, also uns als Geschwister, ich glaube eher weniger. Dadurch, dass irgendwie das so ist oder dass wir so aufgewachsen, also Sport war schon klar immer wichtig und ist jetzt klar, wenn in der Familie zwei Leistungssportler sind, denkt man vielleicht, das hat einen größeren Stellenwert, aber es ist ganz angenehm, wenn wir zu Hause sind, ist es schon Thema, aber jetzt auch nicht vielleicht so, wie sich es manche vorstellen. Also unsere Eltern unterstützen uns in allem, was wir tun, aber wir hätten auch jederzeit sagen können, wir lassen es und das wäre genauso okay gewesen. Also sie sind Supporter, aber nicht in irgendeiner, das heißt drängenden Form, aber ja, deswegen war das, glaube ich, nie so ein Ding, dass uns das irgendwie auseinanderbringen kann.
Nee, also hätte ich jetzt auch keinen Moment, wo man sagt, jetzt irgendwie durch den Sport, dass das irgendwie trennend für uns wäre in unserer Beziehung, auf gar keinen Fall. Also natürlich hat jeder schwere Momente im Sport, aber ich glaube, da ist eher wichtig, dass man die Familie hat und auch wenn es beim anderen dann läuft oder was, das ist dann unabhängig von der eigenen Situation. Also da würde mir jetzt wirklich keine Situation einfallen.
Aber kommen wir nochmal kurz zu Colettas Aussage zurück, wie man sich das vorstellt. Also wie kann man sich das denn vorstellen bei euch? Also ihr sitzt ja auch zusammen in eurem Haus gerade, ne?
Also gut, es ist Johannes Haus. ich bin so nett.
Er war so, du bist einfach eingezogen.
Es gibt hier eine kleine Wohnung und da bin ich sehr dankbar, dass ich oder wir da einziehen durften. Also ich bin von meinen Eltern hierher gezogen ins andere Familiennest. Also
toll.
Familienmensch oder wie? Ja, schon. Ja. So ist das Heim nicht ganz so groß. Ich weiß nicht, wie es die Leute sich vorstellen, aber dass sich vielleicht auch Gespräche da super viel drum drehen oder dass die Aufmerksamkeit dann nur noch da drauf ist. Wie gesagt, wir haben noch einen Bruder und selbst wenn der da ist, also hoffe ich, dass er sagen kann, er hat auch, also sein Leben ist genauso wichtig wie unseres, auch wenn unseres vielleicht im Fernsehen stattfindet, darf man nicht vergessen, dass also unsere Freunde, Familie trotzdem ja auch ein, sag ich mal, ein Leben haben, dass der ihr genauso das erzählen dürfen. Also da wird jetzt nicht priorisiert, nur weil du im Fernsehen kommst, ist das wichtiger. Oder zum Beispiel, wo ich noch nicht so erfolgreich war, klar, der Johannes war gut, aber es war jetzt nie so, dass mir irgendjemand das Gefühl gegeben hat zu Hause, du bist nicht so erfolgreich, deswegen ist das weniger wert oder in dem Sinne.
Ja, definitiv. Und aber für mich ist es einfach schön zum dann auch, es sind getrennte Wohnungen, um das jetzt ja.
mal abzuklären. Colette hat so ein kleines Zimmerchen und Johannes kocht dann ab
nein,
und zu was.
Nein, das ist, glaube ich, auch eine ganz, wirklich nicht ganz so große, aber trotzdem eine ausreichend, mehr als ausreichend große, schöne Wohnung. Und ja. da trotzdem schaffen wir es dann oft zusammen Mittag zum Essen. Meine Frau in der Schule, wenn Colettas Freund dann unterwegs ist, dann kochen wir natürlich zusammen. Dann redet man natürlich auch um den Sport, vielleicht hier und da um den Gossip, um den es da vielleicht irgendwie drumherum geht, wo man vielleicht auch tiefer mit dem mit einem Schwester oder einem Bruder reden kann als mit Teamkollegen. Das hilft auf jeden Fall auch in manchen Situationen. Und dann geht es aber auch um Serien, Filme, um was weiß ich, eigene andere Pläne, um ja ganz alltägliche Dinge. Und das ist dann, glaube ich, genauso schön. Und wir haben gerne Freunde und Familie hier. Und da ist es schön, in so einen Raum jetzt da zu haben.
Lustigerweise eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob ihr euch mal sportlich aus dem Weg gegangen seid, aber könnt ihr gar nicht, weil ihr privat zusammenhängt. Da kann man sich auch sportlich nicht aus dem Weg gehen. Oder ja, macht man das doch, dann trotzdem klar, manchmal?
Ja, natürlich kann man das schon auch. Es gibt auch immer Phasen, wo man sagt, man will jetzt alleine trainieren oder was. Das geht ja immer, aber also wie so ein sportlich aus dem Weg gehen. Also ich glaube, jeder hat auch genau die Räume für sich, die er braucht oder holt sich die ganz bewusst. Also das ist bei aller Nähe, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Ja, und so oft überschneidet sich dann der Trainingsplan auch nicht. Also da müssen wir eher manchmal, wenn wir was zusammen machen wollen, eher explizit danach suchen, wann es gehen könnte, weil mit Johannes Sprungwochen und Krafttraining und meinen Wochen, also es ist manchmal auch weniger zusammen möglich, wie man sich das oder wie wir es uns manchmal vielleicht auch wünschen würden. Also da ist eher, dass man das suchen muss, dass man zusammen was macht.
Aber redet ihr manchmal über das Training oder auch über die Wettkämpfe oder ist das komplett tabu?
Nee, auf jeden Fall. Also sehr, sehr oft sogar. Also
definitiv. Ja. Hey du, was bist denn du für Ski gelaufen am Wochenende? Welche Schliffe? Wie würdest du die Abfahrt oder das Finish machen? Also so ganz wirklich Rennen, Deep Intuit Sachen oder man arbeitet in den Rennen noch vom anderen ein bisschen mit auf, wo man sagt, das war vielleicht ein Fehler oder hast du unglaublich gut gemacht, da die Lücke gesucht. Und ich glaube, da, wie ich schon vorher sagte, man öffnet sich da dann vielleicht noch mehr als bei anderen.
Aber seid ihr manchmal Coaches füreinander oder lasst ihr das?
Ja, also ich schätze zum Beispiel manchmal so, wenn wir zusammen unterwegs sind oder ich habe, also bei uns ist es oft so, dass wir sehr viel intensiv zusammen machen in der Gruppe, beim Johannes vielleicht manchmal weniger, dann war ich auch schon mal hinten und habe Videos gemacht oder klar, als Langläufer, sag ich mal, wenn man sich auf nur Langlauf konzentrieren kann, kann man natürlich auch sehr viel mehr Arbeit in Techniktraining stecken und so. Das ist schon manchmal so, dass er jetzt dann ab und zu mal fragt oder auch andersrum, dadurch, dass wir beide halt im Sport sind, versteht der andere auch manchmal, wie es ist. Und dann fragt man so, die Einheit ging jetzt nicht so gut. Und vielleicht braucht man dann einfach nur die Worte, hey, man kennt es nur zu gut, aber es hat nichts unbedingt für den Wettkampf zu heißen. Oder wie machst du deinen Auftakt? So Sachen. Und das einfach die Erfahrung ein bisschen zu teilen, glaube ich. Weil jeder vielleicht in unterschiedlichen Sachen ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und natürlich im Optimalfall, die dann zu teilen und dem anderen irgendwie ein Stück zu helfen, ist, denke ich, oder wollen wir ja beide.
Ganz genau so ist es.
Du hast es gerade so schön angesprochen, also ihr wisst gegenseitig voneinander, wie das ist. Colette, du bist in diesem Jahr bei der Tour de Ski ausgestiegen, angeschlagen vorsorglich. Wie ist da Johannes in solchen Momenten? Ist das so ein medizinischer Berater oder eher ein nerviger Bruder?
Nee, gut, medizinischer Berater. Ich bin dann, wo ich ausgestiegen bin, gerade am nächsten Tag, war mir schon klar, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich dann schon ein bisschen krank geworden bin. Aber ich glaube, dann ist man eher so, ich habe halt Bescheid gegeben am Morgen, dass ich aussteige. Und dann ist eher so, dass er sehr gut weder medizinischer Berater noch nerviger Bruder, sondern eher unterstützender Bruder. So, ach ja, scheiße, ich weiß, wie es ist. Es passiert, aber quasi jetzt erholen, es kann schnell wieder gehen, eher auf die Weise. Natürlich müssen wir dann schauen, dann ist natürlich gerade im Winter ein bisschen blöd. Dann sieht man es vielleicht nicht, weil man vielleicht nur warten will, 2-3 Tage, weil man will den anderen ja nicht anstecken. Deswegen war es vielleicht da kurz erst nur über WhatsApp, aber zum Glück hat es nicht so lange andauert. Und jetzt können wir zusammen hier sitzen.
Genau so ist es.
Apropos anstecken, das ist auch der Grund, weswegen wir dieses Interview diesmal remote machen. Normalerweise wären wir ja bei den Sportlerinnen, Sportlern und Expertinnen vor Ort, aber aus Sicherheitsgründen, damit ihr beide auch gesund bei den Olympischen Spielen aufschlagen könnt, haben wir dieses Mal das Gespräch remote geführt. Ist aber trotzdem ein ganz, ganz tolles Gespräch bis dato. Deswegen auch die wichtigste Frage, wie geht's dir aktuell?
Gut, wieder gut. Doch, es war zum Glück ich sage immer, wenn ich mal manchmal aufhören sollte, dann bin ich froh, wenn ich deswegen nicht zum Arzt gehen muss. Waren 2 Tage Halskratzen und dann nur leichter Schnupfen. Das war zum Glück kein Fieber oder energetisch kein Totalausfall. Also ich konnte dann nach einer knappen Woche, glaube ich, wieder trainieren. Ja, jetzt war eigentlich ein bisschen Trainingsblock geplant, den habe ich jetzt nicht ganz gemacht. Deswegen mal schauen, wie es wettkampftechnisch ist, aber so, ich kann gut trainieren, war halt früh 3 Stunden langlaufen, also da ist zum Glück alles wieder so weit gut.
Aber wie ist das kopftechnisch für dich? Also ärgert man sich dann da oder sagt man lieber jetzt als später?
Natürlich ärgert man sich da, also krank werden gerade als Ausdauersportler ist, glaube ich, immer eine Sache, die nervig ist, vor allem man denkt sich immer, man passt schon auf, manchmal weiß man, woher es kommt, manchmal nicht. Man desinfiziert immer seine Hände, man trägt super viel Maske, versucht allem aus dem Weg zu gehen, aber das haben wir gelernt, dass manchmal kommt es leider trotzdem. Klar würde ich sagen, lieber jetzt als später. Leider ist keine Garantie, dass es später nicht mehr kommt. Also meine letzten Höhepunkte waren leider immer so, dass das Vorfeld nicht oder im Vorfeld immer ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten waren. Ich hoffe, dass dies ein bisschen anders ist. Es ist halt oft ein schmaler Grat zwischen, man passt super viel auf und ist vorsichtig, aber natürlich, dass man nicht nur allein im Zimmer sitzt und Angst hat, krank zu werden, das macht halt dann oft was mit dem Kopf. Deswegen so eine Saison ist lang, wenn ich mir von November bis März, April quasi mich komplett isoliere und in meinem Zimmer sitze, dazu bin ich, glaube ich, ein sozialer Mensch. Deswegen ist es oft ein bisschen ein schmaler Grat, den man gehen muss, dass man quasi als Mensch nicht ganz verwelkt, sag ich mal, aber natürlich trotzdem aufpasst.
Das sind Bilder im Kopf gerade, dass man als Mensch nicht ganz verwelkt.
Ja, das ist immer.
Aber du hattest ja am Wochenende auch ein bisschen Zeit, dich auszuruhen, zu regenerieren. Im übertragenen Sinne als Leistungssportler auszuruhen in der aktiven Saison geht natürlich nicht so wirklich. Kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Wir wollen euch ja ein bisschen mit reinnehmen. Wie sieht so ein Wochenende wirklich aus, mit Wettkampf oder ohne? Und deswegen haben wir Coletta und Johannes gebeten, kleine Sprachnachrichten aufzunehmen. Johannes aus Otepää im Wettkampfmodus und Coletta von zu Hause aus. Kein Wettkampf, aber Trainings- und Relegationswochenende und wie das sonst so abläuft, wenn sie unterwegs sind.
Behind the scenes.
Hallo, jetzt so ein Wochenende zu Hause. Also ich glaube, ich habe das perfekte Wochenende zu Hause erwischt mit tiefstem Wintereinbruch. Ja, da steht meistens eigentlich sehr viel Training auf dem Plan, jetzt nach meiner kleinen Krankheit. Nur locker, aber ja, hab die Stunden draußen genossen. Eigentlich wie so ein normaler, langweiliger Alltag beim Sportler ausschaut, meistens nur aus Essen und Schlafen und Trainieren. Habe jetzt nur versucht, wenn man zu Hause ist, vielleicht mal mit Freunden sich zu treffen, einen Kaffee zu trinken oder eben mit denen Sport zu machen. So sieht dann, sage ich mal, das Programm aus im Winter, wenn man zu Hause ist. Und ja, am Wettkampf ist man eigentlich meistens unter Spannung. Das bin ich jetzt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel Johannes am Wochenende im Fernsehen anschaue, da geht der Puls hoch.
Ja, gestern wieder ein unglaublich schöner Tag. Konnte mir da schon im Springen das sicher auch wieder ein bisschen vom Wind, obwohl es ja eigentlich deutlich ruhiger war als die Tage zuvor. Trotzdem, ja, ein turbulentes Springen konnte ich da wirklich wieder das zeigen, was ich im Moment kann, was ja echt viel wert ist. und hatte dann eine coole Ausgangsposition. Das Compact doch immer spannend, weil man trotz der gleichen Zeitabstände, ja, die vorgegeben sind, trotzdem das Rennen sich immer ganz, ganz neu entwickelt. Und wenn Vince dann wirklich in diese große Verfolger oder fast Spitzengruppe dann laufen zu können und ja, dann auf der letzten Runde wirklich mich gut positionieren können, noch genug Dampf gehabt und dann wie meine Schwester auch wirklich den Turbo auf der Zielgeraden gezündet. Unglaublich schöner Tag. Und das geht dann gleich zum Gesamtfazit. Also ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende da, auch im wirklich winterlichen Estland, super reingestartet in dem Trainings-PCR-Tag, wo wir wussten, dass die Sprünge schon wichtig sind. Dann wirklich mit einem ganz kalten Massenstart, wo ich mich da schon gut durchgekämpft habe, gute Platzierung da am Start, am Freitag hatte und natürlich die zwei Podien, die jetzt nicht, oder nicht aus dem Nichts, sondern aber doch ein bisschen überraschend, so ist besser, dann kamen und habe sie unglaublich genossen. Bin unglaublich dankbar, das so erleben zu dürfen. Da oben ist echt auch immer von den Zuschauern wirklich, wirklich cool und hat einen schönen Rahmen gegeben und freue mich jetzt riesig auf unseren Heim-Weltcup, der nächste Woche in Oberhof ansteht.
Ja, Johannes, wer deine Wettkämpfe nicht gesehen hat, der weiß jetzt auf jeden Fall dezidiert, wie es gewesen ist am Wochenende. Du klingst wie ein Uhrwerk. Ist das immer so bei dir?
Also sagen wir so, ein paar Jahre Weltcup-Erfahrung habe ich schon und ich durfte schon oft eben Statements, wie mein Wochenende lief, eben abgeben. Das ist meistens, darf man das oder macht man das nach den guten Wochenenden und deswegen, da es ein wirklich sehr, sehr schönes und sehr, sehr gutes Wochenende war, habe ich das natürlich sehr, sehr gern, sehr ausführlich gemacht.
In aller Ausführlichkeit. Wie du schon gesagt hast. Coletta, du klingst zu Hause trotzdem noch nach Profi. Gibt es da überhaupt auch mal nur ein Wochenende?
Im Winter eher weniger. Also ja, deswegen mal fiebert dahin. Im April ist so die Zeit, wo es nur ein Wochenende gibt. Und vielleicht mal ein, zwei im Sommer. Aber im Winter, sag ich mal, nur ein Wochenende, mit dem ich machen kann, was ich will. Eher weniger. Also es sind halt, man hat Stunden, manchmal ist man vielleicht ein bisschen flexibler, was ich mache, aber im Winter ist meistens Langlaufen. Ich kann mir dann flexibel einteilen, wann ich meine 3-4 Stunden mache, ob ich mir vormittags 2, nachmittags 2, das ist vielleicht die Flexibilität, die ich habe. Aber sonst, sagen wir zumindest, was den Trainingsinhalt angeht, und so ein bisschen außenrum ist man ja nicht ganz so flexibel, aber zum Beispiel einen Spaziergang, Kaffee trinken oder so, da wäre ich flexibel oder bin.
Hat man ja jetzt auch bei Social Media gesehen, ne? Wenn ihr da unterwegs seid,
genau.
Und Kaffee trinkt. Und Johannes, du hast noch eine ganz witzige Anekdote von Sonntag zu erzählen. Wir hören da mal rein.
Ja, ganz witzige Geschichte, um mal zum zeigen, wie stressig, knapp oder so das an so einem Wettkampftag auch sein kann. Nach meinem Sprung am Sonntag war dann noch Materialkontrolle. Dann dauert es immer wieder, bis man dann wieder oben in der Kabine zum Umziehen ist. Sind doch auch einige Zuschauer in OTP gewesen, was die unglaublich coole Stimmung gemacht haben. Aber dann dauert das einfach ein bisschen. Wir wussten schon, es wird ziemlich knapp dann mit dem Skitest. Das Langlaufstadion ist zwar nicht weit weg von der Schanze, aber trotzdem 1,5 Kilometer. Dazu muss noch die Tasche gepackt werden, dass die dann mit dem Bus weiter zur nächsten Station nach Oberhof fährt. Das habe ich dann so schnell wie möglich gemacht. Dann muss noch gegessen werden, denn vor dem Sprung isst man natürlich nicht so viel und nach dem Sprung vor dem Lauf braucht man dann natürlich die Energie und das alles irgendwie hingekriegt. Als ich dann fertig war, war natürlich oder leider kein Shuttle, das dann mich runtergefahren hätte zum Langlaufstadion. Also bin ich, weil ich wusste, dass die Zeit drängt, per Pedes los. Habe schon immer quasi getrampt, aber die ganzen Autos, die runter sind, waren leider auch voll. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Arbeiter dort oder ein freiwilliger Helfer mit dem Quad vorbeikam und ich habe es erst gar nicht gecheckt, aber er hat gemeint, ja, ich soll einfach hinten aufspringen und dann quasi mit Brot in der einen und der anderen Hand diesen estischen Fremden bin ich dann mit doch ordentlich Speed auf dem Quad hinten bei ja minus 5, 6, 7 Grad da zur Langlaufstrecke geschattelt worden. War auf jeden Fall ja sehr kurios, sehr witzig. Ich bin pünktlich gekommen, habe den richtigen Ski gewählt und ja, der Rest ist quasi Geschichte sozusagen. Nein, war ein witziger Sidefact auf jeden Fall und eine schön, sehr, sehr schöne Geschichte.
Nach dem Springen, da warst du auf Rang 7, Vincent Geiger auf 8. Was macht man denn, wenn so ein Springer zu spät zum Wettbewerb kommt? Wird da gewartet auf einen? Wie sieht das aus?
Wenn der Springer oder der Läufer zu spät zum Start kommt, in beiden Fällen wird nicht gewartet tatsächlich. Da ist jeder selber für sich verantwortlich. Mir ist es in beiden Fällen noch nicht passiert, aber ich weiß bei beiden Fällen natürlich auch Beispiele, dass es das gibt. Das kann ganz einfach sein. Man hat zum Beispiel irgendwas vergessen, wenn man mit dem Lift hochgefahren ist, seine Startnummer. Da ganz blödes Beispiel irgendwie bei der WM in Liberec 2009. Da konnte dann das amerikanische Team mit einem weniger nur starten im Springen, weil er seine Nummer dann eigentlich nicht vergessen hat. Aber die ist dann nur ins Bein runtergerutscht, also so richtig ärgerlich. Aber da wird einfach der Wettkampf weitergeführt. Und beim Laufen, im Massenstart der Startschuss aber normalerweise seine Zeit. Und wenn man da nicht alle Sachen beisammen hat, das heißt auch Transponder etc., dann läuft die Zeit einfach ab. Jetzt da am Sonntag war es nicht ganz so schwer, nicht ganz so schlimm, da war es in Anführungszeichen nur der Skitisch, aber die Ski müssen ja auch gewachst werden. Dann glaube ich, das dritte Jahr schon, das vierte, zur Flurkontrolle. Um da einfach zu checken, dass alle Ski mit richtig oder regelkonform unterwegs sind. Und das sind einfach Zeitabläufe, die es einzuhalten gilt, die wie jetzt der Skitest ein bisschen flexibler, da hat man immer die Unterstützung vom Team. Also wenn ich jetzt da ganz zu spät kommen wäre, hätte es mit hundertprozentiger Sicherheit zum Beispiel der Erik oder einer von meinen Teamkollegen übernommen. Aber natürlich möchte man gerade bei so einem Rennen, wo man weiß, die Ausgangsposition ist gut, dann doch bitte selber seine Ski testen.
Auf jeden Fall. Kurzer Einwand von uns. Wer wissen will, warum Wachse jetzt fluorfrei sein müssen, gerne in die Folge vorher reinhören mit Arne Pfeiffer. Da geht es genau um dieses Thema und auch um das Thema Nachhaltigkeit. Also da bekommt ihr nochmal Wissen to go quasi auf die Schnelle. Wie sehr hast du diesem Mitarbeiter mit dem Quad hinterher gedankt, nachdem du da Zweiter geworden bist? Hast du ihm deinen Preis dagelassen?
Ja, ich habe ihn nicht mehr gesehen danach. War tatsächlich, weil das dann auch sehr schnell ging, alles mit Zeug zum Packen, weil wir am Abend noch nach Tallinn gefahren sind, weil der Flieger dann nach Deutschland wieder sehr, sehr früh ging. Ich habe ihm aber dann wirklich schon unten, als ich abgestiegen bin, wirklich gedankt. Und für ihn war das so selbstverständlich und für mich hat es auf jeden Fall nicht den Tag gerettet, aber deutlich erleichtert.
Er hat
und
gesagt,
es war auch irgendwie sehr, 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 sehr amüsant.
Er hat gesagt, ein verwirrter Mann mit Brot in der Hand, den muss ich mitnehmen. Genau so war es.
Gedacht haben, ja.
Die große Frage, die man sich auch stellt, ist, was war mit Vincent Geiger in Tallinn los? Hat man ihn nicht mitgenommen? Wollte man ihn nicht mitnehmen?
Ja, nee, genau. Seine Ausrüstung kam noch nicht mit.
Genau.
Die hat man, glaube ich, die ist in Kopenhagen verloren gegangen. Die war dann ganz lange. Unser Gepäck kam auch später, aber das kam dann am nächsten Früh. Finns Gepäck ist aber in Kopenhagen gestrandet. Und dann musste sich, glaube ich, von Julian und anderen Teamkollegen die Sachen zusammen leihen.
Suchen.
Zum Glück ist schon eine Tasche vorher, unser Sprunggepäck, unser Wettkampfgepäck ist schon mit unseren Technikern mit dem Auto hochgefahren worden. Es ging dann mehr um Zahnbürste, Unterhosen, ich glaube um so Basics. Weiß nicht genau, wie das jetzt dann ausging, aber es hat funktioniert. Hier und da war es mal noch ein bisschen improvisiert. Wir alle mussten uns Zahnbürsten leihen. Also sowas kann eben bei so kurzen oder bei so Flügen mit kurzen Umstiegszeiten, weil einfach Tallinn auch ein, sage ich mal, jetzt nicht ganz so angeflogener Flughafen aus München ist, dann einfach passieren.
Zahnbürsten für Vinzenz Geiger. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er auch der Grund, weswegen wir professionelles Equipment hier haben für diese Podcast-Aufnahme.
Genau, vielen Dank daran.
Vielen Dank dafür. So, wir haben eben kurz drüber gesprochen. Es gibt ja ein Großereignis in dieser Saison. Mailand Cortina steht vor der Tür. Und ihr habt ja beide schon olympische Erfahrungen. Aber wie ist das zusammen als Geschwister?
Der Hannes hat noch ein bisschen mehr olympische Erfahrung wie ich. meine beschränkt sich wettkampftechnisch nur 4 Minuten. Aber nee.
Du warst dabei. Die Spiele in Peking, dabei sein ist
ja
alles.
Ja, das stimmt. Nee, und Peking war super speziell, gerade auch mit der Corona-Situation damals. Ich habe trotzdem super viele Erinnerungen, sehr, sehr viele positive, vielleicht auch negative, aber auf jeden Fall Erinnerungen. Und ich war super. Wir haben uns leider nicht ganz so oft gesehen, weil wir im Olympischen Dorf gewohnt haben und die Kombinierer in einem Hotel außerhalb. Aber wir haben ein Bild zusammen vor Olympischen Ringen. Wenn uns das, glaube ich, vor 20 Jahren, jemand 15 Jahren jemand gesagt hat, wäre also schon ein kleiner Traum. Und wir waren trotzdem sehr füreinander da und haben unseren olympischen Traum irgendwie auch gelebt. Deswegen ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Besonderes, das mit einem Bruder erleben zu dürfen. Und also Erinnerungen haben wir auf jeden Fall.
Colette, du sagst ja Medaillentraum, ja, aber Olympia ist nicht alles. Wie gelingt dir dieser Blick?
Ich glaube, den Blick habe ich allgemein auf den Sport. Ich habe, oder man lernt eigentlich im Sport sehr früh, dass man alles dafür oder sehr viel dafür geben muss. Und das stimmt auch zu 100%. Aber oft lernt oder hört man, man muss quasi alles dafür opfern. Und den Weg, was heißt, habe ich versucht, aber unser neuer Trainer hat da so ein bisschen, was heißt, die Erkenntnis reingebracht, dass quasi der Mensch hinten dran quasi, wie ich schon vorher gesagt habe, ja trotzdem noch gesund im Kopf bleiben muss. Und oft ist zu viel Druck und zu viel, also manchmal ist Wollen alles, aber Sport auch nicht immer. Also es gibt so viele Leute, die Olympiasieger werden wollen, Medaillen gewinnen wollen oder überhaupt in den Weltcup kommen wollen. Und man sieht oft die Anzahl an Athleten oder geplatzten Träumen gar nicht. Deswegen ist es ein Privileg, das allein schon so leben zu dürfen. Und das Leben geht nach dem Sport weiter. Natürlich gebe ich im Moment alles dafür, was ich geben kann für den Traum. Aber egal, ob ich Olympiasieger werde oder nicht oder eine Medaille kriege oder nicht. In 10 Jahren habe ich wahrscheinlich ziemlich sicher schon aufgehört. Und in der Zeit ist das alles sehr schnelllebig. Also beim Erfolg sind sehr viele Leute da, aber man wird auch sehr schnell in Vergessenheit geraten dann. Oder natürlich, weil es kommen wieder Olympische Spiele. Es gibt, wenn wir aufhören, kommen hoffentlich ganz viele neue Talente aus Deutschland, die dann erfolgreich sind, die dann quasi im Rampenlicht stehen. Und deswegen ist mir immer super wichtig, oder dass das Umfeld, die Freunde oder ich rundum quasi auch mit meinem Leben sehr zufrieden bin, dass wenn das alles mal nicht mehr ist, dass ich dann trotzdem sagen kann, ich hatte eine gute Zeit und habe auch noch eine gute Zeit.
Jetzt hast du neben dir jemanden sitzen, der schon alles gewonnen hat. Johannes, ist Olympia dadurch leichter oder schwerer für dich?
Ja, eine gute Frage. Also tatsächlich dieses Jahr muss ich ja erst noch nominiert werden. Es wird nur 3 von uns hinfahren und es wird mit Sicherheit einer, der auf dem Podest stand, nicht hinfahren. Das ist einfach jetzt bei der Kombination eine ganz, ganz schwierige Situation, weil eben die Quoten reduziert wurden. Deswegen, ob das jetzt einfacher ist. Aber es ist auf jeden Fall, hat natürlich oder den Blickwinkel ein bisschen verändert, zu sagen, diesen Wunsch, Olympiasieger zu werden, den durfte ich mir schon erfüllen. Das war sicher auch einer der schönsten Momente in meiner sportlichen Karriere, das definitiv. Aber es gab auch ganz, ganz viele schöne andere Momente. Und ich glaube, das ist das, was auch Coletta meint, dass es nicht nur Olympia ist, sondern auch die anderen Momente, die unglaublich schön sein können. Auch wenn so ein 2. Platz in einem Estischen, wo vielleicht die Aufmerksamkeit deutlich geringer ist, aber der für mich sportlich und auch emotional dann eben ganz, ganz schön sein kann. Und die Olympischen Spiele sind die größte Bühne, die uns der Sport bietet oder die uns geboten wird als Sportler. Und ich glaube, das ist auch das, was es so besonders macht, dass man da sagen, hey, die ja, wirklich fast die ganze Welt schaut jetzt auf die Olympischen Spiele, auf uns als Sportler. Und ich glaube, das ist ja irgendwie dieser olympische Gedanke, zum sagen, hey, mit Athleten aus der Welt habe ich jetzt hier die Möglichkeit, meinen Sport zu repräsentieren. Und mittlerweile kann ich sagen, genau auf das freue ich mich. Jetzt sollte ich in Cortina starten dürfen, zum sagen, hey, ich darf nochmal auf diese ganz, ganz große Bühne.
Wir drücken dir auf jeden Fall dafür die Daumen und kommen jetzt auf die Zielgerade. Zum Schluss gibt's ein bisschen Après-Ski, entspannt, ein bisschen persönlicher. Seid ihr bereit? Ich stelle euch ganz kurze Fragen und ihr müsst einfach nur die Namen der jeweiligen Personen sagen. Also Coletta oder Johannes, oder nominiert euch einfach selber. Seid ihr bereit?
Ja.
Jawohl. Après-Ski.
Wer ist der größere Overthinker?
Johannes?
Ja. Ich
glaube schon, ja. Also du musst nochmal alles so durchgehen.
Also wir sind beide sehr gut da drin, ja, glaube ich.
Ja, ich bin ein Stückchen besser. Jetzt kommt der Konkurrenzkampf durch.
So, wer kann besser abschalten von euch beiden?
Ich glaube mittlerweile auch ich.
Ja.
Ja?
Ich glaube auch, mittlerweile ja.
Wer ist im Familienchat der oder die immer sofort antwortet?
Da sind wir beide schlecht. Ja.
Also da kommt dann irgendwann so ein Was ist los, Smiley, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, oder gar, also bei mir sind auch Chatverläufe manchmal noch nicht geöffnet. Also sorry an alle, die noch eine Antwort warten.
Ich glaube, da gehen wir keine mehr.
Nee. Das war beide nicht gut.
Wer klaut dem anderen die Klamotten?
Johannes hat mehr. Also, ja, und es ist, glaube ich, leichter für eine Frau, sag ich mal, selbst, das heißt eine Skihose zu tragen als andersrum, ist dann ein bisschen größer, also tendenziell eher, also ich habe auch genug Klamotten, aber tendenziell.
Ich glaube, es handelt sich dann eigentlich ausschließlich um Sportler.
gerne kleines Experiment, was ihr auch gerne posten dürft, wenn Johannes mal Klamotten von Coletta klaut. Das würde uns gerne interessieren, wie das aussieht. So, wenn ihr euch einen Satz sagen müsstet, den ihr immer wieder hört, welcher ist es?
Also uns gegenseitig?
Genau. Also Beispiel, Felix Neureuther sagte, bei uns zu Hause wird immer Außenski ist Chef gesagt.
Denk dran, keiner ist so schnell auf der Zielgerade.
Ja?
Das stimmt. Ja. Sterbenschlauch.
Sollen wir einfach weitermachen?
Ja.
Ich hab noch zwei. So, wer ist aus der Sicht des anderen die größere Nervensäge?
Also über unsere Lebensdauer wahrscheinlich ich.
Ja? Yeah.
Kleine Schwester. Ja. Also mittlerweile würde ich sagen, habe ich es besser, aber früher. Als Schwester von zwei großen Brüdern muss man manchmal nerven, um das zu bekommen, was man will.
Das ist der Job. Deswegen,
also hat mir in meinem Leben sehr, also hat mich geprägt, aber natürlich jetzt sehr gut. Ich glaube, ich kann oft das kriegen, was ich will, aber dafür musste ich auch schon oft nerven.
Aber das ist auch der Job von der kleinen Schwester, ne? Also Berufsbild, kleine Schwester.
Ja.
So, was liebt ihr am meisten am anderen und was bringt euch auf die Palme?
Ja, dass man sich eigentlich immer auf Coletta verlassen kann und eine unglaublich gute Zeit mit ihr haben kann. Also wie es halt so schön Pferde stehlen, ich weiß nicht, ob das jetzt genau passt, aber es ist auf jeden Fall so, ist immer für mich, für einen da und hat auf jeden Fall, kann die Stimmung immer heben und ganz einfühlsam. Auch wenn es jetzt die Stimmung dann nicht zulässt, also dass man, man kann mit ihr Pferde stehen, würde ich schon sagen, passt. Was nervig ist, ja, manchmal lässt sie die Dinge, wenn ich mit ihr wieder zusammen, so halb zusammen wurde, dann muss man ein bisschen hinterherräumen.
Also die Sachen aus ihrer Wohnung liegen dann bei euch, oder was?
Manchmal.
Ich bin ein unordentlicher Mensch. Ich vergesse es oft.
Und bei dir, Coletta?
Ich würde sagen auch, dass er ein super guter Zuhörer ist oder auch für mich immer irgendwo ein großes, klar, Vorbild, aber auch in so kleineren Dingen super, zum Beispiel, wenn wir oft zusammen auf Bergtour sind, er ist super, kann einem das sehr gut in der Gelassenheit sagen oder vor allem mittlerweile quasi einen unterstützen, dass man selber an sich glaubt, dass man das jetzt schafft und aber in der Ruhe erklären, wie man es machen kann. Also das heißt eben bei Bergtouren ein schwieriges Stück, in der Ruhe bleiben, mir erklären, wie ich was machen muss und dann da er das Vertrauen in mich hat, kann ich das dann quasi auch schaffen. Also er gibt mir das quasi das Vertrauen, dass ich es schaffe und das ist, glaube ich, ein super angenehmes Gefühl und das kann er sehr gut überbringen. Und nervig, ist schwierig. Ich glaube, ich bin ein sehr, was heißt mitfühlender Mensch, und Johannes ist manchmal eine kurze Zündschnur. Und dann fühle ich mich, und manchmal kriegt man das dann auch mit. Aber ja.
Das schließt sich aber auch irgendwie so ein bisschen gegenseitig aus. Ne? Auf der einen Seite ganz ruhig was erklären, auf der anderen Seite die kurze Zündschnur. Wahrscheinlich, wenn es dann um die Unordentlichkeit geht, ne?
Das ist die Zündschnur. Und dann eher in den alltäglichen, also in den random Sachen, also in den Sachen, die nicht von Bedeutung sind. Das kennt dann, glaube ich, auch. Also, aber das bin ich auch nicht zuverlässig, wie gesagt, beim Antworten. Sind wir beide, können wir an uns arbeiten.
Verbesserungspotenzial.
Also, ja, genau. Verbesserungspotenzial ist dann manchmal nervig, wenn man keine Antwort kriegt, aber darf ich mich nicht beschweren. Kann ich auch nicht.
Coletta und Johannes Rizek, vielen Dank fürs Gespräch. Euch alles Gute weiterhin. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Dankeschön.
Können wir nur zurückgeben. Vielen Dank.
Ja, und weil uns euer Feedback wirklich wichtig ist, wir haben zur Nachhaltigkeitsfolge super viele Rückmeldungen bekommen, Lob und konstruktive Kritik, und das freut uns natürlich total. Also klickt gern in die Umfrage in den Shownotes und sagt uns, wie euch diese Folge gefallen hat und welche Themen euch noch interessieren. Das war's für heute. Das war der Sportschau Wintersport Podcast. Ich bin Julia Kleine und in 2 Wochen, da gibt's die nächste Folge. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut.